Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was zeigt sich eigentlich hier am Kreuz? Ich meine, da offenbart sich, was des Menschen Moral wert ist, nämlich nichts. Aber es offenbart sich auch, was des Menschen Vernunft wert ist, die ja so hoch gepriesen wird in der Aufklärung von unseren großen Geistern, insbesondere der deutschen Aufklärung. Des Menschen Vernunft, was ist sie wert? Nichts. Nichts. Denn wir sehen in dieser ganzen Passionsgeschichte nicht einen einzigen Menschen, der richtig geurteilt hätte. Nicht einen. Und sind viele beteiligt. Die Jünger Jesu nicht, die waren alle weg. Die Gegner Jesu sowieso nicht, aber Pilatus auch so ein gebildeter Mensch. Nicht? Pilatus war doch gebildet, war doch philosophisch gebildet, war doch einer aus gutem Hause. Dem war die Unschuld Jesu klar, aber dann wollte er seine Ruhe haben und der ganze Tumult, das war ihm schwierig. Ach ja, da macht er diese lächerliche Geste mit dem Händewaschen. Am Ende war nur der Hauptmann noch, der die einzig richtige Aussage macht und sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ja, da war es aber zu spät. Da war das Ungeheuerliche schon geschehen und er war Mittäter dieses Verbrechens geworden. Wir wissen nicht, ob er vielleicht später mal zum Glauben kam. Vielleicht hat er es ja begriffen, dass Jesus auch seine Schuld an diesem Kreuz getragen hat. Vielleicht. Oder aber es blieb ihm zeitlebens ein Rätsel, was da eigentlich passiert war. So wie es ja den meisten Menschen bis heute irgendwie ein Rätsel bleibt. Und dann ist Karfreitag und dann werden wieder Filme gezeigt und dann ist das Thema auch in den Medien so ein bisschen präsent. Und dann bleibt das meistens an der Oberfläche in der Betrachtung ein Justizmord. Oder in den Kirchen wird dann gesagt, ja, wir sehen am Kreuz Christi, dass Gott im Leiden an unserer Seite ist. Ja, Potzblitz, das ist natürlich wahr, dass Gott im Leiden an unserer Seite ist. Aber wenn sich darin dann die Gedanken über den Karfreitag erschöpfen, dann ist es leider zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist ein Missverständnis. Und sind viele Missverständnisse in der ganzen Passionsgeschichte. Ich will nur über eins sprechen, und zwar in Vers 40. Die Vorübergängen lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Das ist ein großes Missverständnis, was hier im Hintergrund liegt. Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf. Wissen Sie, worauf sich das bezieht eigentlich, was sie da lästern am Kreuz? Wir müssen, um das zu verstehen und einzuordnen, ein bisschen zurückgehen an den Tag, wo Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem geht, in den Tempel, und dann rastet er ja total aus. Nicht? Ihr kennt die Geschichte. Da schmeißt er die Tische um und macht eine Peitsche da und treibt die raus, sagt, raus hier alles, macht nicht das Haus meines Vaters zum Kaufhaus. Und die Jünger sind perplex und denken an Psalm 69, da steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Sehen Sie nur bei Jesus, wie er eifert, wie er da aufgezehrt wird fast von diesem Eifer. Und da hat Jesus also nur unsanft aufgeräumt im Tempel und die hohen Priester sehen das und sagen, Moment, wer gibt dir überhaupt die Berechtigung? Ich gib uns mal ein Zeichen, dass du so etwas überhaupt tun darfst. Und da sagt Jesus, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen aufrichten. Ah, da ist sofort Tumult, da ist sofort Entsetzen, Bestürzung, einmal wegen der Ungeheuerlichkeit dieser Aussage. Nicht? Sie reagieren sofort, sagen, was für ein Unsinn, der Tempel ist in 46 Jahren aufgebaut worden mit solchen Steinquadern, du willst das in 3 Tagen schaffen. Lächerlich. Sie sind auch erbost, weil sie natürlich merken, so müssen sie das ja hören, dass das eine Abfuhr ist. Nicht? Jesus soll ihnen ein Zeichen geben und dann sagt Jesus, na brecht mal den Tempel ab, ich baue ihn dann wieder auf. Nicht? Wie sollen sie das denn machen? Also sie konnten das auch so hören, nicht? Der wird uns kein Zeichen geben, denkt gar nicht dran. Aber vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, war diese Aussage natürlich ein Sakrileg, ein ungeheures Sakrileg, brecht den Tempel ab. Das ist ja der heiligste Ort, nicht der Tempel, der heiligste Ort, wo der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste geht, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr überhaupt hin darf, weil da Gottes Gegenwart ist, sagt Jesus, bricht das mal ab. Ungeheuerlich. Unerhört, da sind sie wild geworden, richtig wild geworden. Dieses Wort, was Jesus hier gesagt hat, geistert von da an durch die Lande. Nicht? Das begegnet uns dann wieder hier im Prozess bei Kaiphas, nicht? Sagen Zeugen das. Der hat hier gesagt mit dem Tempel und so, da sind die empört. Hat sich tief eingebrannt, da hat Jesus sich unmöglich gemacht mit dieser Aussage. Jesus war ein Lästerer, einer, der den Tod verdient, da hatten sie Schaum vorm Mund. Religiöse Fanatiker. Fanatiker gibt es bis heute, die sind nicht imstande, differenziert zu denken. Menschen, die fanatisch sind, wenn die ein Reizwort hören, dann sehen die rot. Subtile Gedanken können sie nicht folgen. Aber auch die Jünger konnten dem subtilen Gedanken erst einmal nicht folgen, denn Johannes schreibt in seinem Evangelium, dass erst nach dem Tod und der Auferstehung Jesu den Jüngern dämmerte, dass Jesus überhaupt gar nicht vom Tempel aus Stein gesprochen hat. Es ging ihm nicht um den Tempel Jerusalem. Der war eine Räuberhöhle geworden. Kennt ihr das Wort, das Jesus sagt? Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Der Tempel von Jerusalem war für Jesus abgetan. Und Apostel Johannes schreibt, Jesus redete vom Tempel seines Leibes. Verstanden sie nicht. Dazu müssen wir verstehen, dass der Tempel ja in Jerusalem ein Ort ist der Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Ne? Da wird das Sündopfer gebracht. Da tritt der Priester für das Volk ein als Mittler zwischen Gott und dem Volk. Und das Neue Testament sagt, all das, was im Tempel geschieht, der Tempel selbst ist ein Sinnbild, eine großartige Sinnbildlichkeit für den Dienst, den Jesus tut. Denn Versöhnung zwischen Gott und Menschen kommt nicht durch das Blut von Böcken und Stieren oder so. Es kann nicht Sünden wegnehmen, es ist nur ein Sinnbild, ein Hinweis. Jesus gibt sein Leben zur Versöhnung. Und der ganze Tempel spricht davon. Alles in diesem Tempel ist ein Hinweis auf Jesus. Der Priester, der selber ja ein sündiger Mensch ist, wie will dieser sündige Mensch Leute vertreten? Muss man auch heute immer wieder mal sagen, die Leute kommen immer zum Pfarrer, der soll sie vertreten. Ich bin sündiger Mensch, wie ihr auch, und müsst selber beten. Ich bete auch gerne mit euch, bete auch gerne für euch, aber wenn es darin sich erschöpft, ist es zu wenig. Und das Neue Testament sagt, Jesus ist der wahre Hohepriester, der ist nämlich ohne Schuld. Der kann uns wirklich vertreten vor Gott. Und dann ist Jesus auch die Tür, nicht? Leute dachten, wer in den Tempel hineingeht, tritt in die Gegenwart Gottes. Aber Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird selig werden. Oder sagt an anderer Stelle, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus ist Gott selbst gegenwärtig. In ihm begegnen wir dem lebendigen Gott. Und dann sind im Tempel die Schaubrote Hinweis auf Jesus, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und da steht der Leuchter, Hinweis auf Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir können alles, jedes Detail des Tempels jetzt ausführen als einen Hinweis auf Jesus, aber das würde zu weit führen. Es genügt jetzt also erst einmal zu begreifen, dass Jesus deutlich gemacht hat, dieser Tempel hat sein Ende gefunden. Brecht ihn ab. Aber in einer geheimnisvollen Doppeldeutigkeit spricht er eigentlich von einem anderen Tempel seines Leibes. 70 nach Christus ist der Tempel dann tatsächlich abgebrochen worden. Man brauchte ihn nicht mehr. Als Jesus starb, ist der Vorhang zerrissen, haben wir gehört, nicht? Nun hing also Jesus am Kreuz und es geschah genau das, was er gesagt hatte. Das ist doch erstaunlich, nicht? Da gibt er ihnen so ein Bildwort. Sie verstehen das nicht, sind völlig irre geworden darüber. Und in ihrer Wut schäumend bringen sie Jesus dann um und damit tun sie genau das, was er sagt. Brecht diesen Tempel ab. Hängt am Kreuz und stirbt, sein Leib zerbricht. Und da lästern sie obendrein noch und sagen, komm doch runter vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Hätte er gekonnt. Hätte er gekonnt. Hat er nicht gewollt. Weil er sein Leben als Schuldopfer für sie alle und für uns geben wollte. Da war kein Justizirrtum geschehen. sondern der Wille des lebendigen Gottes war geschehen. Jesus hatte gesagt seinen Jüngern, es muss alles erfüllt werden, was geschrieben steht, Gottes Wille. Wird das noch verkündigt? Oder wird nur noch vom lieben Gott geredet und dass alles menschlich eingefädelt war und dass wir es alles nicht begreifen können und oh, Rätsel über Rätsel, Missverständnisse über das Kreuz Jesu. Es geschah der Wille des heiligen Gottes zur Versöhnung der Welt, zum Heil all derer, die glauben. Und als Jesus dann gestorben war, dann legten sie ihn in ein Grab und nach 3 Tagen war er auferstanden, da war der Tempel wieder da. Da fiel es den Jüngern wie Schuppen von den Augen. Und da begriffen sie das dann im Nachhinein. Er hat gar nicht vom Tempel gesprochen. Er sprach von etwas anderem, von einem geistlichen Tempel. Er sprach von seinem Leib. Und wir können jetzt also aus der Geschichte 2 Dinge lernen. Ich muss das ja auch mal irgendwie zusammenfassen, griffig. Man kann aus der Geschichte lernen, dass es möglich ist, am Kreuz zu stehen und da zu gaffen und das Wesentliche zu übersehen. Und wahrscheinlich geschieht das auch durch die Jahrtausende millionenfach, dass man da am Kreuz gafft und macht gar Freitagsandacht und dann dürfen die Glocken nicht läuten. Machen wir ja auch nicht, ne? Die ganzen Riten, die Kerzen dürfen nicht an sein und das wird alles in Szene gesetzt, das Ganze. Und wer sieht dann, worum es wirklich geht? Hauptsache, man hat Fisch gegessen am Karfreitag und kein Fleisch. Es standen so viele damals dabei, die es nicht begriffen haben. Da waren natürlich die Feinde. Klar, die hatten Jesus abgelehnt. Knallharte Ablehnung Jesu gibt es auch heute. Aber dann waren ja auch die, die sich einfach weggewendet hatten, weil es so grausam war. Nicht, weil sie damit nicht klarkamen, mit diesem Geschehen. Und wo ist jetzt Gott? Und da mussten sie weg. Also, gibt es heute ganz genauso. Dann waren die Jünger geflüchtet, weil ihr Jesusbild so jämmerlich zusammengebrochen war. Sie hatten ja gesagt, ist der König von Israel, soll sein Reich aufrichten, alles wird gut. Jetzt geht er schmählich in den Tod. Petrus hatte ja vorher schon gesagt, das widerfahre dir nur nicht. Nein. Sein Jesusbild zerbrochen, Petrus weit und breit nicht zu sehen, als Jesus am Kreuz hängt. Das Kreuz steht quer, damals wie heute. Will keiner richtig ran, was das eigentlich heißt. Und deswegen bedarf es einer besonderen Gnade Gottes, möchte ich euch sagen. Es bedarf einer besonderen Gnade Gottes, dass wir begreifen, worum es eigentlich hier geht. Und wenn Gott seinen Geist und diese Gnade uns nicht gibt, dann bleiben wir in irgendeinem oberflächlichen Missverständnis. Ein zweiter Gedanke, wir brauchen keine anderen Tempel, um Gott zu finden, als Jesus. Jesus hatte den steinernen Tempel längst aufgegeben. Er hat einen geistlichen Tempel an die Stelle gesetzt, mit seinem Leib und mit der Gemeinde. Das Entscheidende in unserem Glauben ist jetzt nicht mehr ein Ort, ist nicht mehr ein Gebäude, wie Jesus sich unterhalten hatte mit der Frau am Jakobsbrunnen. Nicht? Kennt ihr die Frage, die, ja, unser Volk sagt ja, am Berg Gerizim soll man anbeten. Und ihr Juden sagt, im Tempel in Jerusalem ist der Ort. Und wo soll man jetzt anbeten, sagt Jesus, das ist alles Mumpitz. Die wahren Anbeter werden Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Nicht? Schluss mit diesen Orten und hier und da und Gebäude. Im Geist und in der Wahrheit. Daraus sollen wir schöpfen, dass Jesus sein Leib gegeben hat, damit wir versöhnt werden mit Gott und an jedem Ort und zu jeder Zeit und ohne irgendwelche äußeren Umstände direkt zum Thron der Gnade Gottes gehen können. Darum geht's, ne? Das ist uns verkündigt. Daraus sollen wir schöpfen. Das hat Jesus getan, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Das sagt Jesus, ne? Dass ihr das Leben und volle Genüge habt. Das haben wir nicht in Gebäuden oder in äußeren Dingen. Und deswegen wollen wir uns nicht aufhalten mit toten Dingen und zufrieden geben mit Dingen, die unsere Seele niemals satt machen können. Auch die schönste Kirche kann unsere Seele nicht satt machen. Gestern war ich ja in Dorna, das ist ja wunderschön geworden, nicht? Wirklich toll. Aber Frieden finden wir nicht, weil die Kirche da schön gemacht ist. Und dann staunen wir vom Altar, der 500 Jahre alt ist. Nehmt mir das bitte nicht übel, ich muss das ein bisschen karikieren. Ne? Nicht, dass ihr dann rausgeht und sagt, der Pfarrer hat gar keine Achtung vor den Dingen. Doch schon, aber wir wollen es mal nicht verwechseln, bitte. Ob der Altar 500 Jahre alt ist und manche sagen, die Kirche steht seit 1000 Jahren in unserem Ort und jetzt sagt ihr, wir brauchen sie nicht mehr. Ja, in der Tat, wir brauchen sie nicht mehr. Wenn nur noch 3 Gläubige da sind und nicht mehr 500, die die Kirche mal errichtet haben, dann brauchen wir sie nicht. Und Christenheit beschäftigt sich mit dem Tempel aus Stein und nicht mit dem Tempel des Leibes Jesu. Das ist eine Katastrophe, weil wir nicht Zeit und Geld und so weiter in Übermaß haben. Wir haben nur eine begrenzte Zeit und Ressource. Nicht? Wollen wir das nicht hineinstecken in Orte, von denen nicht die Fülle des Lebens kommt? Wir haben einen Verkündigungsauftrag. Wollen wir das nicht hinein investieren in Dinge, die tot sind? Ich zitiere aus dem Abendmahlslied 227, zweite Strophe. Da heißt es, jedes Geschöpf lebt von der Frucht der Erde. Na klar. Doch dass des Menschen Herz gesättigt werde, hast du vom Himmel Speise uns gegeben zum ewigen Leben. Und Jesus hat in Johannes 6 gesagt, ich bin das Brot des Lebens und wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde zum Leben für die Welt, für die, die glauben. Das ist am Karfreitag geschehen, hat er sein Leben gegeben. Und ist nicht unsere Aufgabe, darüber stundenlang zu rätseln, wie das sein kann und hin und her. Und dann scheitern wir auf der ganzen Linie mit unserem Intellekt, sondern ist unsere Aufgabe, dem Wort zu glauben, was Jesus geredet hat. Und daran denken wir heute, dass er unser Erlöser geworden ist, dass er sich selber gegeben hat als das Brot des Lebens, was unsere Seele sättigt, ob wir das verstehen oder nicht. Wenn jemand zum Beispiel mal Hunger hat und eine Scheibe Schwarzbrot isst, ist völlig unerheblich, ob er die Zusammenhänge versteht, warum diese Scheibe Brot ihn satt macht und was alles da abgeht im Körper, oder? Schon mal jemand gesagt, nee, verstehe ich gar nicht, wie kann das denn sein, wenn ich da zerkaue und so weiter, warum soll ich... Lächerlich. Jesus hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Nehmt und esst. Warum machen wir es nicht einfach? 1000 Fragestellungen, sinnlos. Alles das ist geschehen nach dem Plan Gottes, nach seinem Willen aus Güte und Barmherzigkeit. Und alle Deutungen, das will ich jetzt ganz zuletzt sagen euch, weil ich immer die Gemeinde fit machen will, ist heute so viel Deutung über das Kreuz Jesu steht im Raum. Nicht? Und jede Deutung, die daran vorbeigeht, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit wir versöhnt werden mit Gott, damit wir gesättigt werden in unserem Lebenshunger und dass wir in ihm ein Heiligtum haben, wo wir Gott begegnen. Jede Deutung, die daran vorbeigeht, ist ein Missverständnis, greift zu kurz, ist zu wenig. Und deswegen wollen wir das festhalten, deswegen liebe ich auch die Choräle in unserem Gesangbuch, weil die das nämlich schön beschreiben und nicht da irgendwie kleine, wenige Dinge nur sagen, sondern tiefgründig. Lasst uns singen aus dem Lied 551. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Habt jetzt in den anderen Orten immer nur wenige Verse singen lassen, aber wir singen das jetzt komplett, weil wir die Zeit haben und ich nicht noch woanders hin muss.